Gott, ich fange nochmal an.
Was ist mit dir los? Sag mal. Nicht bei der Sache.
Nicht bei der Sache. Eigentlich schon. So, hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und hier sitzen wir wieder an den Mikrofonen. Ich bin Ute und wie immer ist Angie bei mir. Und heute haben wir euch wieder ein tolles Buch mitgebracht, nachdem es ja jetzt einige Folgen mal ein bisschen anders ging. Und zwar sind wir im Fantasy-Bereich und besprechen Die Stadt aus Messing von der englischen, Autorin S.A. Chakraborty. Und Angie, vielleicht erzählst du uns einfach mal kurz, worum es in dem Buch geht.
Ja, gerne. Wir sind in Kairo im 18. Jahrhundert und die Protagonistin ist Nari. Das ist eine junge Frau, die ihre Eltern nicht kennt, also ihre Herkunft nicht kennt und sich im Grunde mit Betrügereien und Diebstahl weitgehend durchs Leben schlägt. Sie ist da ziemlich gut in dem, was sie tut, und sie hat außerdem eine besondere Gabe. Sie kann nämlich Krankheiten in den Menschen spüren und in manchen Fällen kann sie auch heilen. Außerdem lernt sie Sprachen sehr schnell. Das heißt also, sie hört eine Sprache und versteht sofort, was die Menschen sagen und kann sie auch dann selber sprechen. Also ganz interessant. Sie träumt davon, eine medizinische Ausbildung zu machen und versucht dafür eben genug Geld zu verdienen. Man höre die Anführungszeichen. Eines Tages wird sie dann in so ein entlegenes Viertel von Kairo gerufen und soll dort ein mystisches Ritual durchführen. Da gibt es ein Mädchen und die Eltern glauben, dass sie besessen ist, weil sie eben nicht spricht und sich ganz sonderbar verhält. Und die wollen eben, dass da so ein altertümliches Ritual durchgeführt wird. Nari glaubt da selber nicht dran, aber es wird gut bezahlt, also improvisiert sie und ruft dabei dann versehentlich einen uralten Djinn herbei. Und das erregt dann tatsächlich die Aufmerksamkeit des Dämons, von dem dieses Mädchen besessen ist. Und das ist also der Startschuss zu einer irrwitzigen Jagd weitgehend toter Gestalten auf die gute Nari quer über einen Kairoer Friedhof. Und der Djinn, den sie da herbeigerufen hat, der kommt ihr also zu Hilfe. Und gemeinsam fliehen sie dann aus Kairo durch die Wüste und in die sagenhafte Stadt aus Messing, nämlich Devabad. Das ist die Stadt der Djinn, also die Stadt dieser Dämonen, dieser Geister. Und dort bekommt sie es dann also mit der herrschenden Familie zu tun und muss sich dann plötzlich mit einer ganzen Reihe von Intrigen herumschlagen und versucht dabei zu verstehen, wer sie eigentlich ist und wo in dieser Geschichte ihr Platz ist.
Mhm. Ja, genau. Also super interessantes Buch eigentlich. Die Autorin ist relativ spannend. Sie lebt relativ zurückgezogen. Also es ist sehr schwierig, Details über sie rauszufinden. Ich habe zum Beispiel noch nicht mal ihren Vornamen herausfinden können. Sie wird überall nur als S.A. Chakraborty beschrieben. Was wir wissen ist, sie ist geboren am 7.12.1985 in New Jersey, ist also noch relativ jung. Ihre Eltern waren katholisch, aber sie ist selbst als Jugendliche zum Islam konvertiert. Also sehr interessant, weil sie ja aus einer amerikanischen Familie stammt. Sie schreibt auf ihrer Website, dass der Islam und seine Gemeinschaft ihr viel Trost und Unterstützung gegeben haben und dass sie sehr aktiv auch in dieser Gemeinschaft beteiligt ist. Sie hat selber als Studentin einige Jahre in Kairo gelebt und hat von dort natürlich auch sehr viel Inspiration und Ideen für ihre Geschichten mitgebracht. Also zum Beispiel die Zeremonie um den Djinn, die du schon beschrieben hast, um diesen Djinn auszutreiben, die hat sie selber in Kairo wohl erlebt und hat diese dann literarisch verarbeitet. Ursprünglich war ihr Plan, Historikerin zu werden mit Schwerpunkt Mittlerer Osten. Und sie hat sich da eben sehr viel Wissen auf diesem Feld und Gebiet erworben. Dann kam aber das Leben dazwischen. Sie hat irgendwann geheiratet, begann mit dem Schreiben und 2017 erschien schließlich ihr Debütroman, Das ist Stadt aus Messing. Und dieser war sofort ein ziemlich großer Erfolg. Sie hat zwar keine Preise gewonnen, so wie ich das gesehen habe. Doch, sie hat den Booknest EU Award für das beste Debüt gewonnen, aber es ist jetzt nicht so ein ganz großer. Aber sie hat Nominierungen bekommen für verschiedene namhafte Preise wie Hugo Award, British Fantasy Award, Crawford Award und so weiter und so fort. Also es war in jedem Fall ein ziemlich durchschlagendes Debüt. Der Roman wurde auch gleich in viele Sprachen übersetzt, unter anderem natürlich auch auf Deutsch. und hat sie relativ schnell bekannt gemacht. 2019 kam dann der zweite Band ihrer Devabhat, so heißt die Trilogie ihrer, also 2019 kam dann der zweite Band dieser Devabhat-Trilogie heraus, das Königreich aus Kupfer, wurde Finalist für den John W. Campbell Award, war wieder ein großer Erfolg und 2020 schließlich erschien der letzte Teil, Empire of Gold, der ist, soweit ich das gesehen habe, noch nicht auf Deutsch übersetzt. Die ersten beiden Bücher sind bereits übersetzt, die zweiten, also der dritte Teil und dann gibt's noch ein vierter Teil, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ist es eine Sammlung von Geschichten aus Devabhat, nennt sich The River of Silver. Das ist sozusagen das vierte Buch in dieser Trilogie. Und die zwei letzten Bände sind eben noch nicht übersetzt. Damit soll dann auch Schluss sein. Sie hat selber gesagt, sie arbeitet mittlerweile an einer neuen Trilogie. Das ist gepitcht als Mischung aus Ocean's 11 und Piraten der Karibik. Soll im 12. Jahrhundert spielen und es geht um eine Piratin im Indischen Ozean. Also sie hat auf jeden Fall ein Faible für starke weibliche Hauptdarsteller oder Hauptpersonen. Wir sind gespannt. Der erste Teil soll 2022, also dieses Jahr, auf Englisch veröffentlicht werden, im Voyager Verlag wieder. Und die deutsche Übersetzung wird wohl wahrscheinlich auch nicht lange auf sich warten lassen, so bekannt wie das Buch oder wie ihre ersten Bücher eben hier mittlerweile sind. 2020 wurde außerdem angekündigt, dass diese Trilogie, also die Devabhat-Trilogie, als Netflix-Serie verfilmt werden soll. Bin ich mal gespannt drauf, könnte ich mir vorstellen, das wird bestimmt ziemlich lustig. Kurze Notiz noch am Rande. Ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen. Wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, über sie viele Informationen rauszufinden, weil sie scheint sehr stark darauf zu erpicht zu sein, ihr Privatleben ein bisschen zu schützen. Und in einem Interview hat sie gesagt, dass das Buch eigentlich für, dass sie es geschrieben hat für die jungen Leute in ihrer islamischen Gemeinde und sie es ursprünglich gar nicht veröffentlichen wollte. Und sie finde es sehr schade, dass der Islam in den USA eben so dämonisiert wird und dass die Medien so negativ über Muslime berichten. Und mit dem Buch wollte sie vor allem den jungen Menschen in ihrer Gemeinde Helden geben und ihnen ihre eigene Geschichte und ihre eigenen, ja, ihre eigene Mythologie sozusagen näher bringen. Die Autorin S.A. Chakraborty lebt heute in New Jersey zusammen mit ihrem Mann, einer Tochter und vielen Katzen. Der Name ist übrigens indisch. Ich könnte mir also vorstellen, dass ihr Mann indischstämmig ist. Ja, sie selbst, wie gesagt, ist Muslimin, allerdings mit amerikanischen Wurzeln. Interessant in jedem Fall, also super tolle Trilogie, sehr, sehr, sie ist sehr, sehr aktiv, was das jetzt angeht, was das Schreiben angeht. Und ich bin mal gespannt, was wir so in Zukunft noch von ihr hören werden.
Das klingt in der Tat nach einer sehr interessanten Person. Ich bin mal gespannt, ich finde das, was sie da jetzt vorhat, wie war das, Piraten mal, was war das zweite Thema?
Ocean's 11.
Ocean's 11. Sehr schräg. Es klingt nach einer sehr schrägen Idee. Ich bin gespannt. Man kann jedenfalls nicht sagen, dass es ihr an Fantasie mangelt.
Mhm.
Das wird bestimmt interessant. Auch die Netflix-Serie. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Es ist auf alle Fälle vom Setting her sehr, 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 sehr schön. Das muss man ja sagen, dass das nicht so häufig auf dem Buchmarkt zu finden ist, dieses Setting, obwohl ja eigentlich die Geschichten aus Tausend einer Nacht sehr beliebt sind oder waren, zumindest in unserer Generation. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch andere Autorinnen sich inspirieren lassen, sich auch mal auf dieses Feld zu wagen, weil es einfach diese orientalischen Settings wahnsinnig spannend sind und eine ganze Menge Möglichkeiten bieten.
Ja, genau. Du hast es schon angesprochen, wir haben hier ein islamisches Setting. Es gibt schon einige Autoren, die sich da versuchen, aber selten natürlich so im deutschen oder im englischsprachigen Bereich. Ich kenne aus Indien natürlich einige, die so diese indische und islamisch-indische Geschichte aufgegriffen haben. Aber also die Autorin treibt es hier wirklich auf die Spitze. Also sie hat selber im Interview mal gesagt, dass sie vor alle Dinge in ihrem Buch eine Quelle hat. Und das ist quasi ihre Schreibregel. Also sie schreibt quasi keine Fantasie, sie fantasiert nicht, sie schmückt vielleicht aus in Details, aber alles, was in ihrem Buch vorkommt, gibt es schon. Das fand ich spannend, weil das Buch ist wirklich mit fantastischen Wesen bevölkert. Viele kennt man natürlich auch, so Djinns, klar. Die sind wahrscheinlich bekannt, Ifrits, kennt vielleicht der ein oder andere nochmal. Wir haben fliegende Teppiche, kennt man aus Tausend und einer Nacht. Und ja, noch so ein paar andere islamische Wesen, da habe ich zum Teil mal ein bisschen gegoogelt. Also wir haben zum Beispiel die Wir haben zum Beispiel die Rucks oder was haben wir noch? Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben. Nabis zum Beispiel waren Propheten im Islam. Rucks waren große mythologische Vögel. Die kommen auch drin vor. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, alle ihre Viecher, und das sind wirklich sehr, sehr viele, die hat sie tatsächlich aus irgendwelchen Geschichten und Mythologien hervorgekramt. Also sehr spannend.
Ja. Ja, das ist ein Punkt, den ich so ein bisschen kritisieren muss, auch wenn es mir sehr leid tut, dass ich das tun muss. Es ist für jemanden, der nicht so da drin ist, teilweise ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Du hast schon gesagt, sie bevölkert ihre Geschichte mit zahlreichen Wesen. Und es gibt in der deutschen Ausgabe zumindest tatsächlich hinten im Buch ein Glossar, das ich erst entdeckt habe, als ich schon einmal durch war. Und das gibt so ein bisschen Aufschluss über die ganzen Wesen, wie die heißen und was das ist. Ist aber, wie gesagt, sollte man vorher auf alle Fälle einmal durchblättern, damit man das hinten entdeckt. Weil das wäre nämlich früher hilfreich gewesen. Weil wenn die dann später wieder erwähnt werden, dann habe ich schon wieder vergessen, was das nochmal war, ja, was Peri sind und was Shedu sind. Und ich versuche dann verzweifelt, mich zu erinnern, ja. Also es gibt in der deutschen Ausgabe hinten ein Glossar. Wichtige Information. Es gibt vorne in der deutschen Ausgabe einen Überblick über die Charaktere. Im Wesentlichen beschränkt sich das auf die Charaktere mit menschlicher Gestalt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, oder was mir aufgefallen ist, ist, dass die Djinn ja unterteilt sind in verschiedene Stämme und da gibt es tatsächlich keine Übersicht. Und diese Begrifflichkeiten Djinn und Deva, das ist ja nicht zur Gänze synonym, ja. Und das fand ich sehr verwirrend, da durchzusteigen. Da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen noch eine Erweiterung des Glossars oder dieser Charakterübersicht gewünscht, weil das teilweise mit wechselnden Bezeichnungen verwendet wird, ist insgesamt so ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man das Buch eben dann mal 2 Tage liegen lässt und dann wieder einsteigt.
Mhm. Ja, das stimmt. Es ist viel Action in dem Buch drin. Also wir steigen sofort ziemlich schnell in Action-Szenen ein. Manchmal hatte ich so den Eindruck, also gerade so im ersten Teil ist so ein Kampf nach dem nächsten mit irgendwelchen, mit immer größer und bunter werdenden mythologischen Gestalten. Also wir haben Zombies, wir haben Djinns, wir haben fliegende Riesenvögel, keine Ahnung. Also es ist manchmal wirklich so, dass man jetzt sagt, oh, okay, was war das jetzt nochmal? Und okay, wie geht das jetzt aus? Also am Anfang ist es tatsächlich sehr, sehr viel Action. Dann kommt die Geschichte, die sehr verworren ist. Man muss sich wirklich ein bisschen konzentrieren. Ja, ich habe sie auf Englisch gelesen, da habe ich auch den Glossar hinten. Das war hilfreich. Ich habe den auch erst entdeckt, als ich das Buch durch hatte. Es lohnt sich auch manchmal, sich vielleicht ein paar Notizen zu machen, so vor allem über diese verschiedenen Stämme, in die die Djinns unterteilt sind, weil man verliert wirklich schnell den Überblick. Also ja. Es ist wirklich eine Geschichte, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt zwei Hauptkontrahenten, kann man sagen, zwei Stämme, die sich eben so ein bisschen, die eben in einer Rivalität miteinander stehen. Und im Grunde genommen ist Nari so ein bisschen zwischen diesen Stämmen hin und her gerissen. Dara, der Djinn, gehört natürlich zu der einen Seite und sie kann aber auch die andere Seite gut verstehen. Und es gibt kein Schwarz und Weiß. Es gibt wirklich verschiedene Grautöne. Keiner ist wirklich 100% gut und keiner ist 100% böse. Und da gibt es sehr, sehr viele Zwischentöne. Und das macht das Ganze aber nicht einfacher, sondern es macht es sehr, sehr viel komplizierter. Zumal uns das Buch mit so einer Art Cliffhanger dann überlässt. Im letzten Kapitel gibt es dann nochmal einen Epilog, in dem Nari und Dara nicht vorkommen, sondern es geht dann mehrere Nebenpersonen, die dann miteinander ein Gespräch führen und der Leser bekommt sozusagen Informationen, die selbst Nari eigentlich nicht hat, die natürlich den Appetit für Band 2 wecken sollen und die einfach sagen, okay, es ist nicht zu Ende, auch wenn es vielleicht so scheint, sondern es geht jetzt erst richtig los. Und wir erfahren noch, wir kriegen so ein paar nette Details dann noch mitgeteilt und die eigentlich zeigen, dass wir ganz am Anfang einer sehr langen und sehr komplizierten und sehr komplexen Geschichte stehen. Also sollte in jedem Fall gelesen werden, wer Interesse an Band 2 hat. Wer kein Interesse an Band 2 hat, kann sich das dann schenken.
Ja, okay. Ja, also ich muss sagen, ich hatte schon so die ein oder andere, das eine oder andere, was mir nicht so gefallen hat. Es ist aber durchaus so, dass man Band 2 lesen will. Man wird mit einem Cliffhanger da stehen gelassen und auch wenn die Geschichte nicht aalglatt ist und ihre Ecken und Kanten hat und manche Ecken und Kanten mich auch tatsächlich gestört haben, will ich dann doch wissen, wie es weitergeht. Also es ist, ich werde mir den zweiten Band auch demnächst irgendwann holen, muss ich sagen. Trotz Kritikpunkten.
Ja, also man merkt, dass das ein Debütroman ist. Es gibt so ein paar Dinge, die sind, es gibt so ein, ja, ein paar kleine, ich könnte noch nicht mal einen Finger drauflegen. Was hat dich denn gestört? Fangen wir mal damit an.
Also zum einen so ein paar Unsauberkeiten bei Formulierungen. Das ist natürlich, mag natürlich der Übersetzung geschuldet sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ich fand Naris Reaktionen nicht immer ganz nachvollziehbar. Also sie wird ja in Kairo als eine sehr, sehr starke Frau vorgestellt und entwickelt sich dann in Devabad eher zu so einem, oh, ich weiß nicht, zu so einer bisschen weinerlichen Schachfigur. Das fand ich ein bisschen schade. Da ist sie weitaus weniger proaktiv, würde ich mal sagen. Das fand ich ein bisschen schade. Und was mich auch so ein bisschen gestört hat, es gibt da eine Szene, wo doch tatsächlich zwei Männer um sie kämpfen. Ja, also ich meine, die prügeln sich tatsächlich. Und da musste ich dann doch mit den Augen rollen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wirklich, diese Konstellation. Und sie dann natürlich, hört auf, ja, der Klassiker. Das hätte es für mich einfach nicht gebraucht, weil es so ein abgedroschenes Klischee ist, dass ich mir halt irgendwie gedacht habe, oh nein, wirklich, bitte nicht diese Karte ziehen. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade.
Okay, du meinst die Szene auf dem Schiff, oder?
Nee, die Szene da, glaube ich, in dem Schlafgemach.
Okay, ist sie da dabei? Na,
Da ist sie
irgendwie.
dabei. Da steht er hinter der Tür und sie macht dem Prinzen die Tür auf und er so, ja, es blutet wieder, blub, blub, blub.
Ah,
Und
okay.
sie will ihn dann in die Krankenstation. So, und Dara geht dann dazwischen, ne? Völlig wutentbrannt. Und dann gibt es da halt so ein Handgemenge.
Stimmt. Habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt, weil es ist bei mir schon tatsächlich eine Weile her, dass ich das gelesen habe und ich habe zwischendrin noch ein bisschen was anderes gelesen. Das ist natürlich manchmal so ein bisschen tödlich. War jetzt leider nicht zu vermeiden. Aber gut.
Ja.
Ja, gut. Es sind so ein paar Szenen dabei, wo man dann hinterher dachte, hätte es das jetzt gebraucht oder es hätte
Ja.
man irgendwie ein bisschen eleganter oder ein bisschen schöner machen können. Wie gesagt, man merkt, das ist ein Debütroman, wobei ich ihre Leistung hier überhaupt nicht in den Schatten stellen will. Ich finde Naris Entwicklung gar nicht mal so unrealistisch, weil man darf nicht vergessen, sie ist plötzlich in einer vollkommen neuen Umgebung. Ja, ganz klar, also sie ist nicht mehr die ganz starke, taffe Frau. Sie zweifelt plötzlich an sich selbst, jetzt sehr, sehr, sehr viele Selbstzweifel. Das ist eigentlich nicht so das, was man jetzt erwarten hätte können aus der Figur, die man in Kairo erlebt hat. Auf der anderen Seite, sie ist jetzt im ganz anderen Setting, wo ganz anders, ganz andere Regeln und sie hat natürlich auch viel Druck und ist, sag ich mal, in ihren Grundfesten erschüttert, weil sie eigentlich feststellt, dass sie gar nicht weiß, wer sie ist und dass sie jetzt quasi eine Möglichkeit hat, wirklich mehr über ihre Wurzeln herauszufinden.
Ja,
Insofern
aber
finde ich es
sie läuft halt dann teilweise vor schwierigen Situationen einfach weg, ja,
Das
und
stimmt.
schließt sich wie so ein kleines Kind weinend in ihrem Zimmer ein. Das finde ich halt, passt nicht so ganz zu dem, was uns da am Anfang aufgetischt worden ist. Also das ist wirklich so stark kontrastierend, dass ich gedacht habe, gefällt mir nicht. Hätte ich anders gemacht, also finde ich einfach nicht konsistent so innerhalb der Figur. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite sind mir dann zum Beispiel Dara und Kaveh, das ist der Großvezier, die sind mir zu stark kontrastierend dargestellt. Also ich weiß noch nicht, wo genau wo der zweite Band hinsteuert, aber es ist ja so, dass wir es mit zwei verschiedenen Erzählperspektiven zu tun haben. Einmal mit Naris Perspektive und einmal mit Alis Perspektive. Ali ist der jüngste Sohn des Königs von Devabad. Und diese beiden Figuren, Dara, also der Djinn und Kaveh, der Großvezier, die sind in diesen beiden Erzählperspektiven so extrem unterschiedlich dargestellt, dass ich da tatsächlich ein bisschen mich dran gestört habe, muss ich sagen. Also ich bin immer sehr für Grautöne, ja, brauchen wir nicht reden. Und ambivalente Figuren sind immer sehr interessant, aber das war mir in dem Fall tatsächlich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also ich meine, bei Dara macht es in gewisser Hinsicht Sinn, weil der natürlich auch ein extremer Charakter ist. Wir wollen jetzt nicht spoilern, warum das so ist, aber besonders bei KW fand ich es teilweise ein bisschen störend. Also der wurde mir in der einen Erzählperspektive zu nett dargestellt im Vergleich zu der anderen, wo er dann doch als, ziemliches Arschloch dargestellt wurde. Also das fand ich ein bisschen zu stark übertrieben, muss ich sagen.
Okay. Ja, wie gesagt, es gibt eindeutig so ein paar Sachen, die so ein bisschen schwierig sind. Ich fand es jetzt vom Erzählstil oder von den Formulierungen fand ich es jetzt eigentlich gut, aber wie gesagt, da ist dann wahrscheinlich, das ist dann ein bisschen der deutschen Übersetzung vielleicht geschuldet. Also ich fand, man konnte es sehr, sehr gut runterlesen. Ich habe das auch verschlungen und innerhalb von, ich weiß nicht, kürzester Zeit gelesen und ich habe auch den zweiten Band hier schon liegen. Den habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil ich gesagt habe, das wäre kontraproduktiv, weil wir wollen uns ja hier erstmal mit dem ersten Band befassen. Aber ich habe definitiv vor, auch die anderen Bände zu lesen, weil es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, ein ganz tolles Setting und es fügt sich unglaublich gut ein. Ich meine, Djinns, fliegende Teppiche, Riesenvögel und Magie, das ist alles, ja, und sie kann das trotzdem sehr, sehr gut so miteinander verknüpfen und erzählen und es ist wirklich, auf dem Titel hier steht Dizzling, Magical and Still Utterly Believable. Also es ist wirklich magisch, aber man kann die Geschichte ist unglaublich glaubhaft und gut rübergebracht und erzählt und das stimmt schon.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass die Hintergründe, gerade die geschichtlichen Hintergründe, die hinter diesen verfeindeten Familien stehen, dass die ein bisschen früher präsentiert werden und nicht so scheibchenweise. Also ich habe phasenweise nicht so ganz verstanden, wer sich warum wie verhält. Das wird einem so scheibchenweise präsentiert und es wird ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gezogen, weil ich tatsächlich zwischendrin Verständnisprobleme hatte. Das ist natürlich dann überlagert, ja, mit dieser, ich sage es mal in Anführungszeichen, Systematik innerhalb dieser Djinn mit diesen verschiedenen Stämmen und wer jetzt nur eine Familie ist, also was ist ein Familienname und was ist der Name eines Stammes, das hat sich alles so ein bisschen durchmischt und hat dann bei mir dazu geführt, dass ich stellenweise ein wenig Probleme hatte, das Ganze zu verstehen. Das kommt dann, ja, also man versteht es dann rückblickend und denkt sich dann, deshalb. Hätte man etwas eleganter lösen können in meinen Augen. Es ist im Übrigen so, das wollte ich noch erwähnt haben, es gibt in diesem Buch tatsächlich angedeutet am Rande eine homosexuelle Beziehung. Ich bin ganz gespannt, ob das weiter ausgebaut wird im zweiten Band. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie der Islam aktuell zu homosexuellen Beziehungen steht, aber das wird interessant zu beobachten sein, was die Autorin daraus macht. Ich muss gestehen, ein wenig irritierend fand ich, dass es innerhalb der Djinn selbst Gruppierungen gibt, die gläubig sind. Und das liegt vielleicht, also vermutlich gar nicht an der Geschichte und an der Autorin, sondern bei mir ist, ich habe immer gedacht, die Djinn sind im Grunde mythologische Wesen, die außerhalb eines Glaubens stehen. Also das wäre ja so, als würde man jetzt zum Beispiel sagen, dass der Erzengel Gabriel gläubig ist. Also ich habe immer gedacht, sie sind quasi Teil des Systems und sind deshalb nicht gläubig. Aber die sind tatsächlich gläubig, obwohl der Islam als Glaube nicht genannt wird.
Ja, und das wobei fand ich ganz interessant. Die Djinns sind ja im Grunde genommen, also der Djinn ist ja ein Wesen aus Feuer erschaffen, das auch einen Verstand hat und neben den Menschen, Teufeln und Engeln quasi in der Welt lebt. Also Djinns sind genauso wie Menschen nicht gut oder nicht böse, sondern sie können sich selbst entscheiden, was sie sein wollen. Okay. Das ist tatsächlich so. Also Djinns sind ja, ich fand das sehr, sehr interessant, dass wir hier diese Djinn, also ich finde Djinns immer schon super spannend. Das sind ja im Grunde genommen Kreaturen aus vorislamischen Mythologien und Geschichten, die der Islam eigentlich nur übernommen hat. Aber sie können sich eben auch entscheiden, ob sie gut sein wollen oder böse sein wollen. Sie sind sozusagen so ein bisschen in einem System, also wenn man sich zum Beispiel das tolkienische System anschaut, gibt es die Menschen und es gibt die Elben zum Beispiel und dann die Zwerge und so ist das eben auch. Das sind Djinns und Menschen sind einfach Kreaturen, die sich sehr ähnlich sind und doch unterschiedlich sind, weil die Menschen ja die Djinns auch nicht sehen können. Ja. Die Menschen und Dschinns kommen in Berührung. Also im Islam ist es so, dass der Koran sagt Dinge über Dschinns, also die Dschinns sind im Koran erwähnt. Sie können von einem Menschen auch Besitz ergreifen und ihn in seine Gewalt bringen. Und es gibt ja auch diese Exorzierungen von Dschinns, wie im Katholizismus ja auch. Man kann Dschinns herbeirufen durch Beschwörungen und zitieren beziehungsweise falsch zitieren von Versen aus dem Koran. Und meistens sind Dschinns und Menschen nicht sich gegenseitig nicht so freundlich gegenüber eingestellt. Aber es ist tatsächlich...
Sie sind im Grunde koexistierende Lebensformen.
Richtig, also das sind koexistierende Lebensformen. Und Dschinns werden durchaus ernst genommen, also vor allem in orthodoxen Kreisen. Also es gibt tatsächlich islamische Diskussionen, ob es möglich ist, dass Dschinns und Menschen miteinander in Ehe eintreten können. Ja, also das sind wirklich Menschen, die über sowas diskutieren. Mhm. Und die Salafisten zum Beispiel argumentieren, dass die Existenz von Dschinns im Koran aus dem Koran hervorgeht. Deswegen gibt's Dschinns. Ja, und generell ist der Glaube an Dschinns unter Muslimen auch sehr weit verbreitet nach wie vor, auch wenn moderne Denker, islamische Denker den Glauben an Dschinns als Form von Aberglaube ablehnen und sagen, naja, Dschinns sind halt irgendwie mehr Symbole, das sind eigentlich, also es gab, ich habe irgendwas gelesen, da hat jemand gesagt, Dschinns sind eigentlich Bakterien, die kann der Mensch auch nicht sehen und sie existieren oder überleben unter hoher Hitze. Okay. Also bisschen schräg die Diskussion über Dschinns manchmal.
Okay, interessant. Ha, okay. Das ist tatsächlich jetzt eine neue Information gewesen für mich, aber das ist sehr gut, dass du das mal so klargestellt hast. Ich dachte, die wären so im Bereich Dämonen, Engel angesiedelt.
Ja, also der Islam kennt ja quasi Engel, Teufel, Dschinns und Menschen, aber Dschinns und Menschen sind einfach, können gut oder böse sein. Also das, die sind tatsächlich ein Mischmasch. Und das hat sie halt super aufgegriffen in einem Buch, in dem sie quasi so tut, als gäbe es Dschinns tatsächlich und diese Welt der Dschinns, die eben kompatibel oder eben nicht kompatibel mit der Welt der Menschen ist. Also fand ich super spannend und das war sowas, wo ich, wie gesagt, ich fand Dschinns immer schon sehr interessant und das war so ganz so, das war so, so ganz mein Thema.
Ja, was sie im Übrigen auch thematisiert, ist das, was du eben angesprochen hast, die Möglichkeit von Mischverbindungen von Menschen und Dschinn. Mhm. Und da ist ein zentrales Thema die Frage der Gleichberechtigung von, sie nennt das Schafit, also die Nachkommen dieser Mischverbindungen, der Schafit mit den Dschinn. Und das ist also sehr interessant rausgearbeitet. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil das natürlich ein Politikum ist in dieser Stadt. Mhm. Ob diese, ich sag jetzt mal, ob es diese Mischwesen, ich weiß gar nicht, ob Mischwesen das richtige Wort ist, also ob diese, ob die Schafit eben die gleichen Rechte haben sollen wie die Deva, also wie die Djinn. Und das ist ja eine durchaus menschliche Frage, ne? Weil solche Fragen die Menschheit ja schon seit Ewigkeiten beschäftigen. Und das wird interessant zu sehen sein, wie sie das auflöst.
Ja, also das ist, denke ich, eh das große Thema in dem Buch, die Gleichberechtigung eben von Wesen, die anders sind oder von Mischwesen, von verschiedenen, das Nebeneinander von Stämmen. Also man denke nur an den Nahostkonflikt und solche Dinge. Also da hat sie sehr, sehr viele Themen, die auch, sag ich mal, in der normalen, in der realen Welt sehr präsent sind, hat sie da in ihren Roman eingearbeitet und ich bin auch mal gespannt, wie das geht, weil, wie gesagt, sie hat das so konstruiert, dass es eben nicht schwarz-weiß ist, dass es eben nicht eine gute Seite und eine böse Seite gibt, sondern beide Seiten sind gut und böse irgendwie und man kann beide Seiten verstehen und nachvollziehen und ja, also das ist in jedem Fall sehr spannend, wie das weitergeht.
Ja, ich hoffe, dass der dritte Band auch übersetzt wird. Also das sieht man ja immer mal wieder, dass bei so Trilogien oder mehrbändigen Reihen, dass dann die letzten Bände oder der letzte Band nicht mehr übersetzt wird. Ich hoffe sehr, Panini Books, dass der dritte Band noch mit übersetzt wird. Das wäre sonst sehr schade, auch wenn ich mir den dann wahrscheinlich auf Englisch reinziehe. Aber es gibt ja etliche LeserInnen, die diese Möglichkeit nicht haben.
Ja, also ich denke in jedem Fall, dass das so sein wird. Eine kleine Sache am Rande noch, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich ein bisschen recherchiert habe. Also in dieser Welt der Dschinns gibt es diesen Sulaiman, der wird und sein Fluch, der den Dschinns eben ihre große Macht genommen hat und der sie kontrolliert nach wie vor. Und sehr interessant, der Prophet Sulaiman ist ja im islamischen Glauben der israelische oder der jüdische König Salomon. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wie sie sozusagen da so diese ja, die islamische Geschichte oder eben Mythologie in ihrem Buch verarbeitet hat, eben mit Suleiman oder dann auch mit einer Anspielung ganz am Anfang an Musa bin Maimon. Musa bin Maimon war ein Gelehrter, ein Arzt aus dem, also der in Sevilla ist der, glaube ich, geboren, nein, Entschuldigung, in Cordoba, also in Spanien im Mittelalter, geboren irgendwann so im 10. Jahrhundert, nee, im 12. Jahrhundert, ein jüdischer Philosoph, Rechtsgelehrter und Arzt, der in Al-Andalus gewirkt hat. Und er war lange der Führer der Seraphen, der spanischen Juden. Aber eben, er ist im Islam sehr gut bekannt als Musa bin Maimun, einfach weil dort natürlich diese drei Religionen, Islam, später Christentum, aber damals vor allem Islam und Judentum, so dicht aneinander gelebt haben, dass man sich da eben sehr stark vermischt hat und zusammen gelebt, geforscht. Das fand ich eigentlich sehr schön und spannend, dass man ab und zu diese kleinen Anregungen im Text hatte, diese kleinen Anlehnungen, die sie da eingearbeitet hat. Das war für mich irgendwie so ein kleines Zuckerbrot dazu.
Ja, ich würde sagen, Quintessenz, ganz klare Leseempfehlung, ne?
Ja, doch. Also wer Fantasy mag und wer eben so gerne auch mal so ein bisschen in die islamische Mythologie und also so ein bisschen in das islamische, wer so islamische Settings mag oder generell, sage ich mal, Settings, die vielleicht nicht so, die mal anders sind, sage ich mal. Also es ist wirklich ein Fantasy-Roman, der eben mal nicht so à la Tolkien oder à la Game of Thrones ist, sondern mal wirklich ein ganz anderes Setting hat. Und wer das mag, für den absolute Leseempfehlung.
Definitiv. Damit würde ich sagen, wir kommen zum Ende, oder?
Ja, ich glaube, es ist soweit abgehandelt. Ich meine, am Ende des Tages ist es ein Fantasy-Buch. Es ist was man so schön nett runterlesen kann. Es gibt so ein paar Goodies dazwischen, wer Lust hat, sich da rein zu lesen und das ein bisschen, sage ich mal, tiefer zu graben. Aber ansonsten ist es eine wirklich sehr schöne Ferienlektüre.
Genau. Ist ein ganz beeindruckender Wälzer. Rund 600 Seiten in der deutschen Ausgabe. Also man hat da ein bisschen was von. Es ist jetzt nicht in 2 Tagen. Also ich meine, kommt ein bisschen auf das Lesetempo an, ja. Aber es war jetzt für mich nicht in 2 Tagen runterzulesen. Und hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ja, lest es. Ist ein schönes Buch. Und damit kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern.
Und liebe Grüße auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.